Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute Hans Jessel.
Moin, Herr Gasdorf.
Ja, Hans Jessel ist ein sehr, sehr bekannter Fotograf. Und es ist ja klar, wenn wir hier beim Sylt-Podcast sind, dass es auch um das Thema Sylt geht. Hans Jessel, ein waschechter Insulaner. Und jetzt ist wieder von ihm ein Buch rausgekommen, Stille Tage auf Sylt.
Also es ist ja einfach großartig, wenn man sich diesem Thema widmen darf. Jeder, der Sylt kennt, weiß, was die Insel für unglaubliche Reize hat, die man sonst so schnell nicht wiederfindet. Und ich habe dieses tolle Vergnügen, mit großer Ortskenntnis diesen Phänomenen hinterher zu jagen und zu versuchen, eben Linien und Licht in Einklang zu bringen, dass man Sylt wiedererkennt und die Dramatik dieser Landschaft vermuten kann.
Aber jetzt muss man dazu sagen, Sie machen das ja nicht erst seit gestern, sondern Sie machen es schon sehr lange. Das heißt, Sie sind ein Profi, dazu kommen wir gleich noch. Aber jetzt, wie gesagt, seit Ostern im Handel, Stille Tage auf Sylt. Erzählen Sie doch einfach mal, was den Leser, der sich das dann kauft, dort erwartet in diesem Buch.
Also es ist seit Jahrzehnten auch von meinem Naturell hier wohl immer mein Bestreben gewesen, Sylt von einer anderen Seite zu zeigen, als es normalerweise in den Zeitschriften erscheint. Es ist einfach so, dass ich versuche, stille Momente einzufangen, wo Menschen keine große Rolle spielen, sondern wo die Natur spricht. Und je besser mir das gelingt, desto mehr freue ich mich. Und über die Jahre habe ich viele Fotos angesammelt, die menschenleer sind, die charakteristischen Landschaften der Insel einfangen, wo man Sylt in jedem Bild wiedererkennt, in seiner ganzen Vielfalt, aber eben mehr oder weniger komplett menschenlos und auch spurlos. Also wenn ich einen Strand fotografiere, dann geht es mir darum, dass an diesem Strand möglichst keine Spuren sein sollen. Und deshalb versuche ich eben zu ungewöhnlichen Tageszeiten und auch zu Jahreszeiten, wenn es ruhiger ist und natürlich auch ganz besonders in dieser segensreichen Corona-Zeit, wenn ich das mal sagen darf. Da waren natürlich Fotos möglich, die ich machen konnte, an die man sonst überhaupt nicht denken konnte. Also dass man zum Beispiel mittags an den Westerländer Strand geht und nicht eine einzige Spur ist am Strand. Da war noch keiner sonntags mittags um 23:30. Ich habe das in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt.
Ja, das habe ich von vielen gehört. Das war diese mega Einsamkeit plötzlich auf der Insel, dass man einfach sie wieder für sich hatte und natürlich ein Eldorado für einen Fotografen. Aber wenn wir jetzt Stille Tage auf Sylt nehmen, das aktuelle Buch mit übrigens 68 Abbildungen auf 128 Seiten, ich habe mich ja informiert, diese Fotos, weil Sie sagen, Sie haben auch ein großes quasi Archiv schon, diese Fotos haben Sie aber alle extra für diesen Band gemacht?
Also ist es so gewesen, dass ich dem Ellert und Richter Verlag, mit dem ich schon sehr viele Bücher gemacht habe, dieses Thema immer mal wieder unter die Nase gerieben habe und das angesprochen habe. Und bisher wurde es nicht realisiert. Und als ich jetzt wieder damit anfing, und wir arbeiten jetzt ja schon 30 Jahre zusammen, da merkte ich bei Herrn Richter, dass so ein Interesse schon bestand. Und die Fotos, die jetzt in dem Buch sind, sind zu 90% aus dem zurückliegenden Jahr. Also aus dem Jahr 2023. Ein paar wenige sind etwas älter, weil die aus thematischen Gründen mit rein mussten. Aber im Prinzip ist das neues Bildmaterial. Was man diesen Bildern aber nicht ansieht, die könnten theoretisch auch älter sein, weil sie ja eben ganz bewusst, und das macht ja das auch aus, die Stille eben zeitlos sind, möglichst zeitlos sein sollen. Und ich denke mir, dass das für so ein Buch jetzt gerade in dieser Zeit, wo sich die Menschen auch so nach Ruhe sehnen, dass das das Richtige sein müsste. So war der Gedankengang.
Ah, interessant. Und das heißt, Sie machen dann in so einem Jahr, wenn Sie sagen, also 2023 stammen die Fotos, machen Sie dann Wie muss man sich das vorstellen? Wie viel machen Sie Tausende an Fotos wahrscheinlich, oder?
Zigtausende.
Ja.
Ja, also ich bin sozusagen jeden Tag unterwegs, zumindest wenn die Natur mich lässt. Wenn ich natürlich einen vollständig trüben Himmel habe oder es regnet, ist das nicht so mein Ding. Obwohl Regenfotos sind da auch mit drin. Aber so dieser bleierne, lange, graue Himmel, das ist einfach zum Fotografieren ein bisschen ungeeignet. Dann fahre ich ja immer total gerne nach Hamburg und mache da ein, zwei Tage Urlaub. Aber wie gesagt, meistens, so wie jetzt auch heute hier, wenn das so wechselhaftes Wetter ist mit schönen, großartigen Kumuluswolken und dann Sonnenstrahlen dazwischen, dann ist das mein Wetter. Und solche Fotos findet man in diesem Buch.
Aber findet man den auch, weil wir hatten, muss man dazu sagen, gerade vor 20 Minuten hatten wir auch noch Regen.
Ja.
Das ist ja auf Sylt so, ne? Findet man eigentlich in dem Buch mehr Sonne oder mehr Regen oder mehr, weil...
Also man findet alles.
Okay.
Also man findet von der Windstille bis, Sie schlagen das gerade auf.
Genau, ich schlag gerade so ein bisschen auf.
Bis zum Sturm ist alles mit dabei. Und ich habe das nach Jahreszeiten gegliedert mit Bildern, die eben in die Jahreszeiten Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter passen. Und so sind die Kapitel gegliedert und habe diese Bilder dann, diese ganz stillen Bilder, dann auch mit Texten versehen von bekannten Persönlichkeiten, die sich dazu geäußert haben, zu der Situation.
Ja, das finde ich interessant, weil das ist ja auch erstmal wieder eine Arbeit. Hier haben wir was von Hans Faller da zum Beispiel, sehe ich. Und ich habe eben auch ein Foto gesehen, wo Sie, da waren eben zwei Möwen drauf. Das hier in dem Bildband, habe ich mich gerade gefragt.
Möwen, ja.
Genau, er guckte mich jetzt, Herr Jesse, ja. Guckte mich ein wenig, guckte, ob was mit Herrn Gastorf los? Nein.
Zwei Möwen, ich weiß.
Möwen auch so. Nein. Möwen, das ist ein Foto, wie haben Sie das hinbekommen? Haben Sie die irgendwie gelockt?
Oder? Nein, ich habe mich einfach gar nicht eingemischt. Die waren am Turteln. Und wie das dann so ist, das kennt man ja von Tieren, wenn die miteinander turteln, dann sehen die alles andere nicht mehr. Und da ich sozusagen mit einer Möwe groß geworden bin, die uns fast 20 Jahre lang jeden Tag hier in meinem Elternhaus besucht hat und immer ihren täglichen Hering abgeholt hat, schon zu meinen Kinder- und Jugendzeiten.
Ernsthaft?
Habe ich gelernt, mit diesen Tieren so umzugehen, dass man sie eben nicht erschreckt, sondern dass man möglichst einfach gar nicht da ist. Und wenn ich eine Begabung habe, dann ist es einfach zwar da zu sein, aber ich falle nicht auf. Selbst bei diesen Tieren nicht. Und ich bin dann auf 1,5 Meter an die rangekommen, um mit einem ganz normalen Objektiv dieses Foto zu machen. Also ich mag Tiere sehr gerne.
Also haben wir auch mehr, machen Sie auch teilweise wirklich auch Tierfotografie?
Ja, aber ich bewundere Tierfotografen. Was heutzutage auf dem Sektor, auf professionellen und auch Amateursektor geleistet wird, ist unglaublich. Es ist aber nicht mein Ding, weil ich nicht der Typ bin, der stundenlang in einem Tarnzelt sitzt und wartet, dass hoffentlich etwas passiert, was dann ja meistens nicht der Fall ist. Wenn wir diese geschliffenen, tollen Filme oder Fotos sehen, dann wissen wir ja gar nicht, was für eine Arbeit dahinter steckt. Ich kann es vermuten. Und das wäre nichts für mich. Ich bin ein Typ, der unterwegs sein muss. Die Landschaft entdecken, die Landschaft interpretieren und das Maximale rausholen, was an Licht dort zu finden ist.
Aber das ist ja eigentlich ein Geschenk, diesen Beruf zu haben und diese Berufung zu haben. Weil das heißt, Sie sagten, Sie sind eigentlich, wenn das Wetter es erlaubt, fast jeden Tag unterwegs. Genau, und dann sagen Sie sich, was weiß ich, also heute bin ich mal am Weststrand unterwegs und dann nehmen Sie sich das vor und sind da ein paar Stunden.
Also ich will Ihnen vielleicht schildern, wie es heute Morgen ablief.
Ja.
Ich wusste gestern Abend nach dem Wetterbericht und ich habe sehr guten Internet, so einen Profi-Wetterbericht, wo ich ziemlich genau sehen kann, was passiert, wusste ich, heute Morgen wird es interessant. Als ich um 4:30 aufstand, dann gehe ich zunächst hier im Haus oben in meinen Ausguck und habe von da aus eben die Möglichkeit, in alle Himmelsrichtungen zu gucken. Ich sehe, wie die Wolken ziehen, wie die Wolken aussehen, ob auch zwischendurch blauer Himmel ist, ob Sonnenflecken zu erwarten sind und so weiter und so fort. Und dann spinnt sich in meinem Gehirn schon etwas zurecht, was ich machen könnte. So, dann war es 5:30 geworden, bis ich startete. Und dann kam plötzlich eine total kohlpechrabenschwarze Wolkenwand und das ganze Licht, was gerade im Entstehen war, verschwand wieder. Dann bin ich 10 Minuten später wieder zurückgefahren, habe mich wieder in den Ausguck gesetzt und gewartet. Und dann riss es nochmals wieder auf und ich bin los in Richtung Munkmarsch, aufs Fahrrad und rübergefahren. Und als ich kurz vor Munkmarsch bin, drehe ich mich nochmal um und sehe, dass hier im Westen, im Südwesten von Westerland eine total spektakuläre Wolkenfront ist. Wirklich eine wunderschöne Schauerfront, grandios, beschienen von der tiefstehenden Sonne. Ich sofort von Munkmarsch wieder zurück auf die Himmelsleiter im Süden von Westerland, oben rauf und habe mein Foto gemacht.
Und das alles heute Morgen und mit dem Fahrrad?
Mit dem Fahrrad. Ich mache alles mit dem Fahrrad, bin auch viel schneller damit überall und habe die Insel total im Griff. Ich kann an jeder Stelle der Insel innerhalb von einer Dreiviertelstunde sein.
Okay, was ist das für ein Fahrrad?
Das ist ein E-Bike, so ein Mountainbike.
Okay.
Als E-Bike, mit dem ich sehr schnell unterwegs bin.
Ich finde das total beeindruckend. Aber jetzt ist meine Frage, weil ich kenne das vom Hamburger Abendblatt, von unseren Fotografen. Ja. Mhm. Die haben immer ganze Koffer dabei mit irgendeiner Ausrüstung. Haben Sie dann auch einen Koffer oder wie machen Sie es? Das ist
also,
ja spannend.
Also früher habe ich ja mit analogen Mittel- und Großformatsystemen gearbeitet. Das waren natürlich Riesenapparate. Und das war mit dem Fahrrad schwierig. Da bin ich mehr zu Fuß und mit einem großen Rucksack unterwegs gewesen. Aber heutzutage, die digitalen Spitzenkameras sind so klein und handlich. Ich habe hinten an meinem Fahrrad zwei große Taschen und da sind die gut gepolstert drin untergebracht, inklusive Stativ. Und mit dem kann ich durch die Landschaft rumpeln. Das ist gar kein Problem mehr.
Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, Sie sind dann sozusagen auch noch, das ist ja auch noch ein gesundheitlich toller Aspekt, wenn man immer sich bewegt.
An der frischen Luft.
Ja, und dann die Fotos macht. Gibt es denn für Sie, ich frage das eigentlich immer, so Lieblingsorte, da erzählen ja oft die Leute von Gastronomie, aber für Sie als Fotograf, als den Experten, was sind denn für Sie so Lieblingsmotive, Orte zum Fotografieren auf der Insel?
Also zum Beispiel das windstille Watt morgens vor Sonnenaufgang. Großartig. Sind ja auch Bilder hier in meinem neuen Buch mit drin. Also sind wunderschöne Stimmungen, weil gerade Windstille ist ja bei uns viel seltener als alles andere. Das kann man ja an den Fingern ein, zwei Hände abzählen, wo wir wirklich mal Windstille haben. Und das sind zum Beispiel faszinierende Momente. Wissen Sie, es ist gar nicht so sehr der Ort, der mich fasziniert, sondern die Gesamtsituation. Und zum Beispiel Windstille am Watt oder bei Orkan auf der Kurpromenade in Westerland, wenn die Wogen da 10, 20 Meter über die Promenade rübergehen. Das ist dann der Kontrapunkt, wieder ganz anders. Und ich bin natürlich immer, das sagte ich ja schon, immer gerne da, wo sonst möglichst keiner ist. Also ich bin möglichst gern alleine. Und wenn ich weiß, dass um mich herum quadratkilometerweise kein Mensch ist, dann fühle ich selber mich sehr wohl und habe die Natur für mich. Und ich bin insbesondere gerne ganz besonders gerne nach stürmischen Tagen unterwegs, weil dann eben in den Dünen und auch am Strand alles verweht ist, es gibt keine Spuren mehr und es wirkt alles wie unberührt. Und das, diese Situation zieht mich magisch an.
Das finde ich sehr interessant. Aber Sie sagten es schon, also Sie sind eben kein People-Fotograf.
Nein.
Sie würden jetzt also nicht sagen, im Sommer in der Primetime nehmen Sie dann die Promenade vom Westerland und setzen da tausend von Menschen ins Sehen. Das wäre gar nichts für Sie.
Also darf ich zwischenhaken?
Ja, gerne.
Das mache ich natürlich auch, weil ich weiß, dass ich bestimmte Abnehmer meiner Bilder habe, die das auch möchten. Die möchten den sommerlichen Trubel haben, natürlich immer schön dargestellt und so. Nicht, dass es so nach Menschenmassen aussieht, sondern es muss immer alles dann natürlich stimmen und farblich. Und es muss einfach ein schönes Bild sein. Kann ja auch gelingen. Aber wissen Sie, das ist nicht meine Seele, die da drin steckt. Das kann ich auch. Und mit der Erfahrung, die ich jetzt nach 45 Jahren in diesem Sektor habe, kriege ich das auch zustande. Aber es ist nicht so, dass da mir die Seele jetzt unbedingt aufgeht. Die Seele geht mir eben auf in der Landschaft, wenn es menschenleer ist.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Sie haben
immer gerne
erzählt, um 4:30 sind Sie aufgestanden. Ist das jetzt wie ein tägliches Ritual? Oder war das heute mal Zufall? Oder wie ist das bei Ihnen?
Also es ist immer so, dass ich 2 Stunden vor Sonnenaufgang die Lage checke. Also es gibt auch die Situation, dass abends vom Wetterbericht her klar ist, am nächsten Morgen gibt's nichts zu arbeiten. Das Wetter ist schlecht, kann ich nichts machen. Aber wenn es so ist, dass es nur danach aussieht, dass es interessant werden könnte, dann bin ich 2 Stunden vor Sonnenaufgang in Aktion. Im Moment geht die Sonne um 6:30 auf.
Also 4:30.
Richtig. Das heißt natürlich, dann im Juni wird's richtig ernst, weil ich dann um 3:00 starte. Und das ist eben dann, das ist hart, aber es sind die allerschönsten Morgen des ganzen Jahres.
Okay, also es kann passieren, dass man Sie um 3:30 auf dem Fahrrad auf der Insel
unbedingt
sieht.
Unbedingt, ja.
Okay, und wahrscheinlich kennen Sie da schon einige andere Leute, die auch schon so früh auf den Beinen sind, oder?
Es gibt so ein paar, also in erster Linie die Nachtschwärmer in Kampen. Also die,
witzig.
Ich trete also grundsätzlich dann in den Sommermonaten, stoße ich dann morgens in dieser Herrgottsfrühe als völlig nüchterner Mensch, der gerade erwacht ist, auf hunderte von Menschen, die da auf den Straßen stehen und so. Man wundert sich da. Ich habe Kampen noch nie so belebt gesehen wie an ganz frühen Morgenstunden sonntagsmorgens.
Ja, genau, weil da ist dann die Party sozusagen.
Dann ist die Party zu Ende.
Aber das ist ja herrlich. Wie machen Sie das? Müssen Sie dann, gehen Sie dann früher, dann auch ganz früh ins Bett? Müssen Sie um 9 ins Bett? Weil Sie müssen ja auch fit sein. Sie können ja da nicht mit so einem...
Um 9 ins Bett, ja.
Wirklich?
Und gegebenenfalls auch noch einen Mittagsschlaf.
Ja, ist ja herrlich, weil man braucht ja Schaffenskraft sozusagen.
Das muss man haben, ja.
Jetzt haben Sie schon verraten, Sie machen das seit 45 Jahren, so alt wie ich bin, nämlich 1978. Und da waren Sie Anfang 20. Wie kam es dazu, dass Sie sich diesem, wie hat Sie die Fotografie eingeholt? Wie kam das, dass Sie da diese Materie bedient haben?
Ich kann es ganz ehrlich so beantworten, dass ich eine Art Durchhänger hatte. Also ich hatte angefangen mit einem Landwirtschaftsstudium, was mich überhaupt nicht befriedigte, also mit dem ich nicht klarkam. Sie müssen sich vorstellen, das war die Landwirtschaft, die wir heute erleben, die industrielle Landwirtschaft, die damals sozusagen in den Grundzügen lag und gemacht werden sollte. Das war überhaupt nicht mein Ding. Ich hatte eine andere Vorstellung von Landwirtschaft. Und ich merkte nach dem Vordiplom, ich muss da mal raus, ich muss mal irgendwie zu mir kommen. Und es ergab sich, das war Zufall, dass ich gerade zum Wehrdienst eingezogen werden sollte. Das wollte ich nicht, ich wollte Zivildienst machen. Und nach den Verhandlungen dann bekam ich gleich einen Platz bei der Schutzstation Wattenmeer.
Die hier auf der Insel dann?
Die hier auch auf der Insel ist und ja auf den ganzen Inseln Nordfrieslands. Und bei dieser Naturschutzorganisation lernte ich eigentlich erstmals meine Talente kennen und das Fotografieren, weil wir unter anderem eben auch Vorträge halten mussten als Zivildienstleistende vor den Gästen oder vor Kindergruppen oder Führungen machen.
Aber nachgefallen, also war das dann auf Sylt oder auf einer anderen
auf Insel? Sylt. Ich war auf Sylt. Ja, ich war auf Sylt, okay. Und auf Hallig-Hooge stationiert. Also das wechselte immer ein
auch
bisschen.
Auch toll, ja.
Aber hauptsächlich hier auf der Insel. Und es galt jetzt zum Beispiel in den Kinderheimen Vorträge zu halten mit Bildern. Und es mussten Bilder, also Diapositive, damals noch analog, mussten eben zur Verfügung stehen. Und das, was dort im Archiv war von der Schutzstation, war nicht so, wie ich mir das vorstellte. Und so kaufte ich mir von meinem ersten Zivildienstgehalt 300 Mark, kaufte ich mir eine kleine Spiegelreflex, die billigste Spiegelreflexkamera von Minolta, die es gab, und begann jetzt selber zu fotografieren. Und das war für mich wie eine Erweckung, denn als ich weiß das noch genau, wie ich das erste Mal durch die Kamera guckte und die ersten Male auslöste und dann sah, was dabei herauskam, und das war ziemlich viel Mist am Anfang, wusste ich, das ist es. Das ist es, was ich mein Leben lang machen möchte. Und ich habe dann eben während der Zivildienstzeit Fotos gemacht für die Vorträge. Und als ich dann fertig war, konnte ich dann ein Studium der Geografie anschließen, was ich dann auch abgeschlossen habe. Aber dieses Studium schon verdienen mit dem Honorar, was ich mit den eigen gemachten Bildern eben hereinheimste.
Aber dann hätten Sie doch das Studium gar nicht mehr machen müssen, oder?
Doch, aber ich wollte schon irgendwie einen Abschluss haben. Also meine Eltern, auch meine Großeltern, die alle Lehrer waren und so. Und Beamte sagten immer, Hans, man braucht einen Abschluss in Deutschland. Es ist wichtig, einen Abschluss. Das wirst du nicht anerkannt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, recht hatten sie. Und ich bin ganz froh, dass ich das gemacht habe.
Aber haben Sie denn dann, sind Sie denn, seitdem Sie das Studium auch abgeschlossen haben, immer selbstständig geblieben und nur der Fotografie, oder haben Sie noch was anderes gemacht?
Nein, ich bin immer selbstständig gewesen. Ich habe mich sozusagen schon, also das Studium habe ich schon in meiner Selbstständigkeit nebenbei gemacht.
Und ich habe hier sowas stehen, Fotolektor auf der Hanseatic.
Ja. Also ich bekam dann, weil ich von Anfang an mit Leica-Kameras fotografiere, bekam ich Kontakt zu Herrn Bruno Walter, der damals in Hamburg das Büro von Leica leitete. Und der hat mich auf dieses Schiff gebracht. Was für mich natürlich dann als Geograf, den Job zum Beispiel hätte ich auch nicht bekommen, wenn ich nicht eine fertige Ausbildung gehabt hätte. Und da war ich natürlich jetzt als Geograf auf so einem Expeditionsschiff, also ein sehr edles, aber es galt als Expeditionsschiff genau der Richtige. Und dann noch als Geograf, der auch noch fotografiert und den Leuten auch noch was beibringen kann. Und für mich war es natürlich unglaublich, die ganze Welt zu sehen. Ich habe von den Seychellen bis Spitzbergen, die Inseln des Atlantiks, also überall Karibik, überall auf der Welt bin ich gewesen. Und das ist natürlich ein Traum, als junger Mensch die ganze Welt sehen zu können, die Küsten der Welt und die Weltmeere. Unglaublich.
Aber Moment, jetzt nochmal für alle, die es nicht wissen, die Hanseatic, da sind Passagiere drauf oder ist das ein
Forschungsschiff? Nein, es ist ein Luxus-Kreuzfahrtschiff damals gewesen, aber nicht so wie heute die Schiffe. Sie kennen das nicht? Nein. Also die Hanseatik, jeder Hamburger kennt doch die Hanseatik. Es gab mehrere Hanseatiks, eine ist mal untergegangen und so weiter. Das ist wieder eine neue Hanseatik.
Eine damals. Schwachstelle von mir wurde jetzt aufgedeckt. Ja.
Also da waren maximal 180 Passagiere an Bord und bekamen ein gutes Programm, also auch mit Vorstellung der Fahrtgebiete und so weiter. Und ich gab da immer an Bord Fotokurse.
Das ist ja ein Traumjob.
Absolut.
Aber absolut. Das finde ich spannend. Ich werde nachher über die Hanseatik nachlesen. Gut. Vom Namen sagte sie mir schon ja, was.
Versprochen,
ja, auf jeden Fall. Was mich jetzt auch nochmal interessiert, wir sind jetzt hier bei Ihnen zu Hause im Westerland. Hm. Und wenn ich hier rechts rausschaue, schaue ich auf Ihr Elternhaus.
Richtig.
Und es ist ja heutzutage sehr selten, dass man so einen echten Insulaner auch hat. Ja, erzählen Sie, wie war es so, auf der Insel aufzuwachsen?
Also das ist natürlich für als Kind in Kindesjahren, ich habe hier die Sandkiste mit dem Strand direkt vor der Tür. 5 Minuten und ich bin am Strand und ich bin immer schon früher als 6-, 7-, 8-Jähriger bin ich immer morgens vor der Schule an den Strand gegangen, habe an meiner Sandburg gebaut. Ich wollte immer die größte Burg am Strand haben, das war mir ganz wichtig. Und das habe ich auch bis zu meinem 14. Lebensjahr, solange ich morgens immer am Strand war, habe ich das immer geschafft. Ich hatte immer die größte Burg und alle kamen immer und haben diese große Burg bestaunt. Also es war mein Chateau, in dem ich herrschte. Und wenn es so war, dass ich morgens rüberkam, also später am Morgen und Gäste hatten sich in meiner Burg, in meiner Sandburg einquartiert. Dann bin ich zum Strandwärter gegangen und habe gesagt, komm mal eben bitte mit runter und scheuche die da mal raus, was er dann auch gemacht hat. Also es war meine Burg. Und das war mir sehr wichtig.
Ja, ja. Und also es hört sich schon mal nach einer idyllischen Kindheit an.
Absolut.
Aber das war ja noch ganz anders damals, muss man ja sagen, als Sie hier aufgewachsen sind.
Bedeutend ruhiger und nach den Sommerferien wurden die Bürgersteige sozusagen hochgeklappt und die Geschäfte in Nähe des Strandes vernagelten alle ihre Fenster wegen der Winterstürme und so. Das war echt schon eine ganz andere Zeit, ja.
Aber damals waren auch diese Sünden noch gar nicht da am Strand, oder?
Nein, die wurden dann 1967, 68, in dem 66, 67 wurden die gebaut.
Also haben Sie live mitbekommen?
Das habe ich live mitbekommen, ja.
Weil das ist ja, genau, diese Veränderung ist ja wirklich sehr krass. Und Sie sind dann auch hier logischerweise zur Schule gegangen?
Ja.
Mh. Bis zum Abitur auch?
Ja.
Mh. In Westerland
wahrscheinlich? Ja, in Westerland, auf dem Gymnasium Sylt.
Mh. Und wieso war für Sie eigentlich klar, dass Sie Ihr Leben lang auf Sylt bleiben
Nein.
wollen?
Nein, es war damals, also als ich das Abitur gemacht hatte, war für mich klar, dass ich woanders hin möchte, dass ich nicht hier leben möchte. Ich wusste selber noch nicht, was für ein großer Inselfan ich bin. Das habe ich dann erst gespürt, als ich längere Zeit von der Insel weg war, wie sehr mir die gefehlt hat. Und so bin ich eigentlich mein ganzes Studium in Kiel, die ganze Zeit des Studiums dort, habe ich immer 4 Tage in Kiel verbracht, meine Vorlesung abgerissen und am Wochenende war ich dann hier auf der Insel, um jetzt Geld zu verdienen mit Vorträgen und Führungen, die ich machte. Und so ist immer, dann hatte ich auch eine Freundin hier auf der Insel und das band mich natürlich auch immer noch mehr hier, sodass es immer ein Wechsel zwischen Kiel und Sylt dann war.
Und dann sind Sie sozusagen irgendwann für immer wieder hergekommen und dann auch geblieben, ne?
Ja, trotzdem aber eben zum Beispiel durch diese Fahrten mit der Hanseatik bin ich ja sehr viel, gerade in den 1990er Jahren, sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs gewesen und reise auch selber bis heute sehr gerne. Also ich gönne mir jetzt als, ich sag mal in Anführungszeichen, Rentner, gönne ich mir jeden Tag 4 bis 5 Fahrten, die ich auch meist alleine mache, in Gebiete, die ich immer schon mal angucken wollte oder in Gebiete, wo ich früher mal gewesen bin und die ich gern noch mal wieder besuchen möchte.
Aber es ist spannend, wir sind mit dem Schiff.
Nein, nicht mit dem Schiff. Nein, nein, das mache ich jetzt mit dem Zug und mit dem Fahrrad.
Mit Zug und mit dem Fahrrad?
Ja, also innerhalb Europas.
Ja, cool. Ja. Was ist denn jetzt dieses Jahr geplant? Haben Sie schon was vor?
Ja, ich habe in den letzten Jahren die Schweiz kennengelernt. Ich muss dazu sagen, dass ich 6 Lebensjahrzehnte die Berge immer gemieden habe. Es gab für mich immer nur Küsten und Inseln, die mich interessiert haben. Und nun habe ich durch Zufall die Schweiz kennengelernt und bin jetzt schon 5, 6 Mal in den letzten Jahren da gewesen und bin sowas von begeistert von diesem Land und auch von den Menschen dort, dass ich mich da sehr wohl fühle. Und habe auch schon so ein bisschen im Hinterkopf so etwas wie die stillen Tage, auch dort in einer ganz bestimmten Gegend mal zu machen, ein kleines Buch, ja.
Ach toll, das heißt, Sie sind jetzt auch ein Fan der Berge geworden.
Total, ganz faszinierend.
Aber dann kann ich davon ausgehen, dass Sie natürlich die Kamera im Schlepptau haben.
Selbstverständlich, ja.
Und ist das Fahrrad auch dabei, weil Sie gerade sagen, mit dem Fahrrad?
Also ja, ich mache unterschiedliche Fahrten. Also ich habe mir bei einer meiner Schweiz, um die Schweiz überhaupt kennenzulernen, habe ich mir ein Bahnticket besorgt, mit dem man 8 Tage lang durch die ganze Schweiz so viel wie möglich fahren konnte. Habe ich mir die ganze Schweiz angeguckt und mir die Gegenden rausgeguckt, die mir am meisten zusagen. Und da war eindeutig, ganz eindeutig neben dem Tessin auch das Oberengadin dabei. Und das ist eigentlich die Landschaft, die mich am meisten anzieht. Weil die, obwohl das nun Gebirge ist, ganz viele Ähnlichkeiten auch mit unserer Küstenlandschaft hat. Ganz viele Sachen sind da, die ähnlich sind. Und mir schwebt fast sowas vor, ein Buch zu machen, wo Sylt und Oberengadin, da gibt es einen Ort, der heißt Sils, also ja, wo Sils und Sylt vielleicht sogar in einem Titel vorkommen.
Oh, wie cool. Mal gucken. Und dann aber, wie gesagt, mit den Motiven aus der Schweiz auch.
Natürlich, selbstverständlich. Also vielleicht sogar mit Sylter und Schweizer Motiven. Also das mal zusammenzubringen.
Das ist toll.
Ich bin jetzt im Winter dort gewesen und habe auf dem höchstgelegenen Wintercampingplatz ganz Europas in fast 2000 Meter Höhe in einer kleinen Holzhütte gelebt für eine Woche und 2 Meter hoch Schnee. Das hat tagelang nur geschneit. Etwas, was man ja hier bei uns in dieser Art und Weise überhaupt nicht erlebt.
Genau.
Vollständig fasziniert war ich.
Und gibt es denn eigentlich den Hans Jessel auch ohne Kamera? Also jetzt müsste ich ja fragen, also weil Fotografie ist ihre Berufung, ist ja auch ihr Job. So, und jetzt gibt es ganz viele, die würden zu mir sagen, ich habe das Hobby Fotografie, Sie haben es als Beruf. Jetzt muss ich Hans Jessel fragen, hat er auch Hobbys?
Das Fotografieren, ja.
Ja, aber das wäre ja so, als wenn ich jetzt sagen würde, als Uli Gastorf, als Chefreporter vom Abendblatt, ich habe als Hobby Schreiben. Nein, aber gibt es etwas, was Sie, zum Beispiel mit Ihrer Frau, die ich ja auch kenne, die ich ja hier hatte, Silke von Bremen, auch was Sie gemeinsam gerne machen?
Also wir sind unser Leben lang immer gerne auch zusammengereist. Und ich habe mich dazu entschlossen, weil es auch einfach nicht ging, dass wenn wir zusammenreisen, die Kamera zu Hause bleibt. Weil es hat keinen Zweck. Wenn ich die Kamera mit habe, dann, es geht nicht. Es geht nicht.
Aber, also können Sie, aber
ich kann auch ohne Kamera leben.
Okay, Sie können auch ohne Kamera leben. Aber gibt es denn so Sachen, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, Sie sind jetzt auf Sylt hier, was Sie zum Beispiel als, was Sie hier gerne machen, was Sie hier besonders schätzen?
Also hier auf Sylt bin ich doch hauptsächlich professionell unterwegs, muss ich sagen. Also es gibt genug Situationen, wo ich auch ohne Kamera einfach auf Location-Suche bin. Ohne jetzt die Kamera direkt dabei zu haben, das ist völlig klar. Aber eigentlich geht es hier für mich um das Fotografieren. Sie müssen wissen, ich bin eine Künstlernatur und ich brauche das. Und für mich ist es immer wichtig, regelmäßig die Insel zu verlassen, weil dieser Druck hier ständig ist es so, dass ich etwas machen möchte. Es ist ja nicht so, dass ich gezwungen werde, sondern ich möchte es machen.
Das ist doch toll. Das ist doch eine.
Ja, ist ein Geschenk.
Ja, ist wirklich ein Geschenk. Und wenn man sich anschaut, dass ich glaube, Sie haben 25 Fotobände veröffentlicht.
Ja, und einige 100 Kalender.
Genau, ich war gestern in Westland bei Thalia. Da hängen Sie schon für 2025.
Für 2025 die neuen großen Kalender, ja.
Das ist der Wahnsinn. So, und ich sehe auf die Zeit. Oh, wir sind schon fast am Ende und wir haben auch noch 3 Fragen, die habe ich Ihnen ja vorher schon zugänglich gemacht, sozusagen. Damit Sie sich schon mal überlegen können, was Sie darauf antworten. Und ich stelle immer dieselben Fragen. Wie würden Sie in wenigen Sätzen jemanden Sylt beschreiben, der die Insel noch nie besucht hat?
Also ich würde immer die wirklich ganz außergewöhnliche landschaftliche Vielfalt in den Vordergrund rücken. Ich kenne nahezu sämtliche Nordseeinseln und irgendwo haben sie ja alle was gemeinsam. Aber es gibt keine andere Insel, auch als wenn ich jetzt kein Lokalpatriot wäre, müsste ich das zugeben, es gibt keine andere Insel an der Nordseeküste, die landschaftlich so vielfältig ist. Und alles, was auf Sylt ist, ist auch größer als auf anderen Inseln. Die Dünen sind größer und höher. Wir haben die einzigen Wanderdünen. Wir haben die höchste Kliffküste. Wir haben die größten Heidegebiete ganz Schleswig-Holsteins. Und so kommt eins nach dem anderen. Wir haben das geologische Denkmal, das Morsum Cliff. Es sind alles landschaftliche Highlights. Und das ist ein Paradies für einen Fotograf. Ich brauche nur für die Haustür zu gehen und brauche nur zu fotografieren.
Das ist auf jeden Fall schon mal, das gibt's nur auf Sylt, ich meine gesagt, in der Fülle. Und wenn Sie einen Wunsch für Sylt frei hätten, was würden Sie denn auf der Insel ändern oder umsetzen?
Ich würde versuchen, den Tourismus etwas zu begrenzen. Das ist leichter gesagt als getan. Meine Frau engagiert sich da ja mit großem Herzenseinsatz in ihrer Gruppe Meret Reitz. da etwas zu erreichen. Und ich glaube auch, wenn ich mir so die Stimmung in der Bevölkerung angucke, ist im Moment gute Chance da, dass sich da mal was tut. Ich habe keinen Lösungsvorschlag, ich wüsste nicht, wie man es machen soll, aber der Tourismus ist zu heftig geworden die letzten Jahre.
Genau, es muss ich hatte gestern einen Gast, die Dame sprach von einem Disneyland.
Ja.
Und das fand ich sehr spannend, ja, diesen Begriff. So, gibt es eine Sylterin, Sylter, die Sie besonders beeindruckt?
Jetzt unter den Lebenden, oder?
Wie Sie mögen. Also, da sind Sie völlig frei.
Also, dass ich jetzt überhaupt diesen Beruf machen kann oder überhaupt mache, hängt auch damit zusammen, dass auch mein Großvater und mein Onkel und mein Vater schon in diesem Bereich immer Inselinterpreten gewesen sind. Ganz besonders mein Onkel Hubertus, der verstorben ist. Und von denen, da habe ich schon als Achtjähriger in den Vorträgen gesessen, die er gehalten hat. Und das hat mich immer sehr fasziniert, sowohl die Bilder, die er an die Wand projizierte, als auch das, was er dazu sagte. Und das sind eigentlich die Menschen, wo ich eigentlich sagen würde, die haben mich mit am meisten beeindruckt. Und das ist ja auch in meinem kleinen Bildband jetzt hier mit drin, bekannte Persönlichkeiten, die eben die Insel besucht haben und wirklich markante Sprüche hinter sich gelassen haben.
Wer das ist ich auch toll. Denn da, wen können Sie da noch nennen, zum Beispiel mit also, den markanten Sprüchen nochmal
also
ein?
Ich finde besonders schön Friedrich Nietzsche, der eben sagt, dass das Größte ist nicht da, wo der Krach ist, sondern die größten Erlebnisse sind immer da, wo die Stille herrscht. Finde ich großartig.
Das nehme ich auf jeden Fall auch mal mit auf den Weg zurück nach Hamburg. Und jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage.
Gerne.
Wenn Sie dann mal diese kleine Auszeit in Hamburg nehmen, ne?
Ja.
Hand aufs Herz, fotografieren Sie in Hamburg oder nicht?
Also ich habe tatsächlich auch in Hamburg begonnen zu fotografieren, habe auch einige Hamburg-Kalender tatsächlich rausgebracht, sogar den großen 1-Meter-Panoramakalender von Hamburg. Aber ich merkte, dass das mir nicht gut tut. Also so faszinierend auch dieses Städtische, gerade als Kontrast zu der Insel war und ist. Ich brauche Hamburg zum Ausruhen.
Das ist doch schön. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Hans Jessel.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.